Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Europa im Alten und im Neuen Testament.
Wir sind im Buch Daniel stehen geblieben. Die nächste Stelle über Javan ist Daniel 11, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Ein Engel spricht zu Daniel in der Zeit von König Kyrus. Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders, das war ein Unterkönig von Kyrus, ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. In Daniel 11, Vers 1. Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Für Griechenland steht hier Javan. Nun, genau ist es so, so ist es gekommen. Nach Kyrus, dem Oberkönig über Darius den Meder, kamen drei weitere Könige in der persischen Geschichte und dann der vierte war Xerxes im Buch Esther Ahasveros. Und der Mann hat sich einen Reichtum zugelegt, wie man das noch nie gesehen hat bis dahin. Und darum beginnt ja auch das Buch Esther mit diesem pompösen Fest. Ein halbes Jahr lang ließ Xerxes seinen Untertanen den Reichtum und die Herrlichkeit seiner Herrschaft präsentieren. Das war dieses Fest, wo dann Vasti nicht eben zu einer Show-Einlage erscheinen wollte. Ja, und dieser Mann hat dann diesen Reichtum benutzt, um eine Armee auf die Beine zu stellen, wie man das bis dahin noch nie gesehen hatte. Und das Ziel war, Griechenland zu erobern. Das wird hier vorausgesagt. Wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Und das führte aber nicht zu einem Sieg, sondern in der Schlacht von Salamis, 480 vor Christus, zur schamvollen Niederlage der Perser. Und dann kommt Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Das ist Alexander der Große. 150 Jahre später trat er auf, um einen Rachefeldzug gegen die Perser durchzuführen, für das, was ihnen damals durch Xerxes angetan worden war. Und in kürzester Zeit hat er eben sein Weltreich zusammengebracht, aber dann starb er. Und das wird hier so ausgedrückt, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert. Und nach den vier Winden des Himmels zerteilt werden. Wenn man eine historische Karte nimmt, über die Diadochenkriege, dann sieht man genau vier Teile, große Teile, wurden aus dem Reich von Alexander gemacht. Und zwar so, dass man jedes Reich schön einer Himmelsrichtung zuordnen kann. Und dann steht weiter, aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen. Er hatte zwar Nachkommen, es war sogar noch ein Kind gerade unterwegs, als er starb in Babylon. Aber die waren noch nicht genug alt und so konnten Generäle durch Bürgerkriege schließlich die Macht an sich reißen. Und darum wird hier gesagt, nicht für seine Nachkommen wird es sein, nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Es wurden 4 Blöcke aus diesem einen Reich. Denn sein Reich wird zerstört werden und anderen zuteil werden, nämlich den Generälen, mit Ausschluss von jenen, ohne Beteiligung der Nachkommen von Alexander. Die nächste Stelle, Joel 4, Vers 6. Dort spricht der Messias als Richter der Welt. Das nur zum Zusammenhang. In Vers 1 steht: Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter den Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Also der Messias sagt hier, in jener Epoche, wenn das Schicksal von Juda, das Schicksal der Juden und der Stadt Jerusalem eine Wende erfährt, dann ist das die Zeit, wo er im Tal Josaphat als Richter sein wird, als Richter erscheinen wird, um die Völker zu richten. Das ist interessant, weil wir genau in der Epoche leben, seit 1882, wo das jüdische Schicksal von fast 2000 Jahren Zerstreuung unter den Völkern eine deutliche, grundsätzliche Wende erlebt hat. Das ist die Epoche, wenn der Messias kommt als Richter. Im Tal Josaphat wird er dann mit den Völkern rechten darüber, was sie mit Israel gemacht haben. Und was sie mit dem Land Israel gemacht haben. Sie haben mein Land geteilt. Nicht wahr? England hat nach dem Ersten Weltkrieg Palästina geteilt und 77%, das ist heute Jordanien, den Palästinensern auf der Ostseite gegeben. Dann blieben noch 23% übrig. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNO dieses Land noch einmal geteilt. Nur 12,5% sollte Staatsgebiet werden für Israel, für die Juden. Und aus dem Rest wollte man einen zweiten Palästinenserstaat machen. Und das, jetzt sind wir beim Konflikt von heute. Aber was wir sehen, die Weltgemeinschaft hat das Land geteilt. Und nochmals geteilt. Und auch heute wollen sie ganz genau sagen, was gehört den Palästinensern, was gehört den Juden. Sie fordern eine Teilung nach ihren Vorstellungen. Und hier wird gesagt, er wird sie zur Rechenschaft ziehen dafür, dass sie das Land Gottes geteilt haben und das Los über das Volk Israel geworfen haben. Die Völker wollen entscheiden, was das Schicksal der Juden in Israel sein soll. Gut, das ist der Zusammenhang. Und dann steht eben wie die Völker die Juden früher zerstreut haben. Vers 6. Dass ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht und die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems den Kindern der Griechen verkauft habt, um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen. Also, das geht darum, wie die Juden eben nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 in der weiteren Zeit eben als Sklaven verkauft wurden, auch bis eben nach Javan, um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen. Dann bleibt noch Sacharja 9, Vers 13, wo Javan nochmals ausdrücklich erwähnt wird. Da geht es auch um die Wiederkunft Christi und die letzten Kämpfe, wenn er erscheint. denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt, und ich wecke deine Söhne Zion, auf wieder deine Kinder, Griechenland, und mache dich wie das Schwert eines Helden. Also auch da das Gericht in der Endzeit über Javan. Nun, ein weiterer Begriff, den jeder Bibelleser kennt, aber vielleicht im Allgemeinen nicht viel damit anzufangen wusste. Das ist Tarsis. Tarsis ist auch ein Sohn von Japhet, 1. Mose 10, Vers 4, 1. Chroniker 1, Vers 7. Und dann habe ich alle Stellen hier aufgeführt, wo Tarsis vorkommt. Ganz besonders gut bekannt ist natürlich die Stelle in Jona 1, Vers 3. Der Prophet sollte in den Nordirak gehen, nach Ninive. Aber anstatt eben diese 1000 Kilometer in den Osten zu gehen, floh er und wollte 3000 Kilometer in den Westen gehen, nach Tarsis. Tarsis entspricht dem Gebiet von Tartessos in Spanien, in Südspanien. Hier, also nordwestlich von Gibraltar, dieses Gebiet ist Tartessos. Und am Meer direkt gab es eine wichtige Handelsstadt. Und das entspricht eben dem biblischen Tarsis. Er wollte nach Europa flüchten, denn dort hatten die Phönizier, die Leute von Tyrus und Sidon, hatten eine ganz wichtige Kolonie. Tartessos war bekannt als ein Eldorado für Silber und auch für Eisen. Dieses Gebiet war ja schon sehr früh in der Geschichte führend in Eisenverarbeitung. Und so war das eben für diese Händler aus dem Libanon ein ganz wichtiger Stützpunkt. Und wir sehen, wie oft eben in der Bibel, in 2. Chroniker 9, 20, dann auch in Psalm 72, das haben wir gelesen, Jesaja 23 mehrere Male, auch in Jeremia und natürlich in Hesekiel, im Zusammenhang mit Tyrus, kommt eben Tarsis auch vor. Zusätzlich zu diesen Stellen gibt es noch manche Stellen, wo die Tarsis-Schiffe erwähnt werden. Das ist eine Bezeichnung für diese meerfesten Boote, Schiffe der Phönizier im Libanon. Das waren die Spezialisten für Schiffsbau und Schifffahrt. Und darum hieß eben ganz allgemein ein seetüchtiges Schiff, mit dem man auf hoher See über tausende von Kilometern reisen konnte, hieß Tarsis-Schiff. Nach dieser entfernten Kolonie in Südspanien. Weitere Erwähnungen, die mit Europa zu tun haben, die Insel Kaphtor. In 5. Mose 2, 23, Jeremia 47, 4 und in Amos 9, Vers 7 wird ja erwähnt als Ursprungsort der Philister. Die kamen von Kaphtor her, wanderten zuerst nach Ägypten ein und gingen dann in den heutigen Gazastreifen. Kaphtor ist nichts anderes als die Insel Kreta, die eben auch zu Europa gehört. Und weiter der Ausdruck die Kittim oder die Kittäer, das sind die Bewohner von Zypern. Und diesen Ausdruck finden wir schon in 1. Mose 10, Vers 4 im Zusammenhang mit den Nachkommen von Japhet, werden eben die Kittäer auch erwähnt. Dann 4. Mose 24, 1. Chroniker 1 ist natürlich die Parallele zu 1. Mose 10, Vers 4. Jesaja 23 und eine ganz wichtige Stelle, Daniel 11, Vers 30. Dort werden die Schiffe von Kittim erwähnt. Ich schlage auf, Daniel 11. Ich habe schon erklärt, alles ist in Daniel 11, 1 bis 35 erfüllt. Und da in Vers 30 geht es um Antiochus den Vierten, Epiphanes. Das war dieser scheußliche Mann, der in Jerusalem den Tempel geschändet hatte, ein Schwein schlachten ließ, ein Götzenbild von Zeus mit seinen eigenen Gesichtszügen aufstellen ließ beim Altar und Der ging dann auch weiter nach Ägypten, wollte Ägypten erobern, nachdem er so Israel unterworfen hatte. Und dann sagt uns aber Daniel 11, Vers 30, ich lese schon Vers 29, zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen, aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Denn Schiffe von Kittim werden wieder ihn kommen und er wird verzagen und umkehren und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er war also in Ägypten und dann sandte der römische Senat Schiffe übers Mittelmeer nach Ägypten und der römische Feldherr hat dann um Antiochus Epiphanes einen Kreis gezeichnet und hat ihm gesagt, in diesem Kreis entscheide dich. Wenn du weiter da Anspruch erhebst auf Ägypten, dann wird die Macht Roms dich zerschlagen. Wenn du dich entscheidest zu gehen, dann kannst du gehen. Und er sah ganz klar, dass er keine Chance hatte gegen die Römer, die damals immer mehr in ihrer Macht am Aufkommen waren. Und da musste er sich verziehen und seinen ganzen Zorn hat er dann an den Juden auf seinem Heimweg nach Syrien ausgelassen. Das wird hier alles vorausgesagt, hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Aber diese Schiffe der Kittäer, das waren eben die Schiffe des römischen Senates, die gegen Antiochus in Ägypten gekommen sind. Und darum ist es interessant, in der ältesten griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus übersetzt, da hat man Kittim hier übersetzt mit Römer. Schiffe der Römer werden gegen ihn kommen. Und auch schon in den Qumran-Handschriften, die Schriften dieser jüdischen Gemeinschaft am Toten Meer, die ihre Schriften dann in Höhlen versteckt hatte, die benutzte den Ausdruck Kittim im 1. Jahrhundert vor Christus zur zweiten 1. Jahrhundert vor Christus zur Bezeichnung von Rom. Im Habakuk-Kommentar wird der Ausdruck Kittim für die Römer verwendet. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu der Prophetie über die vier Weltreiche in Daniel 2 und 7. In Daniel 2, das kennen die meisten von uns, geht es um einen Traum, den Nebukadnezar hatte. Um 604 vor Christus. Und er sah ein Standbild, der Kopf war aus Gold, Arme und Brust aus Silber, die Hüfte aus Bronze und die Beine, die waren aus Eisen. Wobei die Füße waren gemischt aus Eisen und aus Ton. Niemand konnte den Traum deuten, aber Daniel war dazu in der Lage, weil Gott ihm die Bedeutung geoffenbart hatte. Und Daniel erklärt in Daniel 2 gegenüber dem König von Babylon, du stellst den Kopf von Gold dar. Das war also das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel. Aber, erklärt Daniel, danach wird ein anderes Reich kommen. Und das ist nun in der Geschichte so erfüllt worden. Die Medo-Perser haben Babylon erobert im Jahr 538 vor Christus, im Herbst, und haben die Weltherrschaft für längere Zeit inne gehabt. Die beiden Arme übrigens weisen hin auf die zwei Völker, die dieses Reich trugen, die Meder und die Perser. Darum das Medo-Persische Weltreich. Danach, sagt Daniel, kommt ein weiteres Reich, das über die ganze Welt herrschen wird. Das wies dann hin auf das Reich von Alexander dem Großen, das die größte Ausdehnung mit Gebieten über Europa, Asien bis nach Indien und Afrika umfasste. Und danach, erklärt er, kommt ein viertes Reich, das stark sein wird wie Eisen und alles zermalmt und zerstampft, das ihm entgegensteht. Das sollte das römische Reich andeuten, das eben besonders gekennzeichnet war durch die unglaubliche Kraft der römischen Legionen, die alles, was Rom entgegenstand, einfach auslöschten. Und dann, in einer letzten Phase, wird dieses römische Reich aber gesehen, gemischt Eisen und Ton. Und es wird hier erklärt, zum Teil wird dieses Reich in seiner allerletzten Phase stark sein und zum Teil zerbrechlich wie Ton. Und das ist genau das Problem des neuen Europa. Dass es zum Teil hat es unerhörte Stärke in sich und zum Teil ist es eben so zerbrechlich wie Ton. Man denke nur an Stichwörter Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und natürlich auch in Osteuropa. Da ist nichts so wie die Stärke von Deutschland, von Frankreich und so weiter. Und dann wird aber weiter erklärt, dass diese Vermischung von Ton und Eisen bedeutet auch, sie werden sich völkisch mischen. Und trotzdem werden sie nicht aneinander haften. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wie enorme Ströme, Millionen von Menschen aus anderen Kulturen sind nach Europa gekommen. Und da haben Vordenker gedacht, wenn wir so eine Vermischung der Völker fördern, Immigration, dann wird das dazu führen, dass der Nationalismus geschwächt wird. Also man ist nicht mehr stolz, ich bin Deutsch, ich bin Franzose, ich bin Engländer, sondern wir sind einfach Europa. Aber die Prophetie von Daniel sagt, das wird nicht funktionieren. Sie werden trotz dieser Vermischung nicht aneinander haften. Es wird ständig ein inneres Problem geben. Und so sehen wir im neuen Europa diese Tendenz, einerseits eine starke Kraft zu Integration, aber dann haben wir auch ganz starke Kräfte zur Sezession, zur Teilung. Das haben wir auch gesehen in Jugoslawien, Tschechoslowakei und so weiter. Da konnte man nicht genug schnetzeln, ja, und verkleinern. Das sind diese gleichzeitigen Kräfte in Europa, Integration und Sezession. Später hatte Daniel selber einen Traum in Daniel 7. Und dieser Traum stellte eine Parallele dar zu dem Traum über das Standbild. Und zwar werden dort die vier Reiche dargestellt durch vier schreckliche Tiere. Und das erste Tier war ein Löwe mit Adlersflügeln, majestätisch erhaben. Das stellte dar das Reich zur Zeit von Daniel. Nie mehr seit Nebukadnezar trat ein Mann auf, der so souverän und so majestätisch war wie Nebukadnezar. Also auch ein Ludwig XIV, das ist wie ein Hampelmann neben Nebukadnezar. Diese Autorität und Majestät wurde nie mehr erreicht. Das ist also Babylon. Dann zweitens, ein gefräßiger, plumper Bär. Das stellte dar das nächste Reich, Medopersien. Das medopersische Reich war nicht mehr so majestätisch wie Babylon. Die Könige waren zum Beispiel gebunden. Wenn sie ein Gesetz beschlossen hatten, konnten sie es nicht mehr rückgängig machen. Man lese Daniel 6 und das Buch Esther. Aber dieser Bär war sehr gefräßig. Und so konnte das medopersische Reich viel, viel mehr Territorien verschlingen als Babylon. Das Reich wurde viel größer als das babylonische Reich. Und dann kam drittens ein schneller Leopard. Das ist natürlich wieder Alexander, der Mann, der so schnell die Welt erobert hatte. Der Leopard ist das schnellste Tier hier unter diesen vier Tieren. Aber es kommt noch dazu, mit Flügeln. Ein Leopard mit Flügeln, das unterstreicht das Tempo noch mehr. So ganz ähnlich wie in Daniel 8, der zottige Ziegenbock mit den Füßen gar nicht den Boden berührt, weil er so schnell ist. Aber dann wird noch gesagt, er hatte vier Köpfe. Und das ist natürlich ein Problem. Ich bin echt froh, dass ich nur einen habe. Natürlich hätte man 4 Festplatten und könnte noch mehr ablegen, aber ich habe lieber einen. Das ist ein Problem. Und das weist hin, eben, dass das Alexanderreich auseinanderfallen sollte in 4 große Blöcke. Und danach kommt viertens eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern. Das ist das Römische Reich. Und es wird ausdrücklich gesagt, mit Zähnen aus Eisen. Das entspricht diesen Beinen, von denen wir gehört haben, aus Eisen. Und dann blickt Daniel, der diese Tiere eins nach dem anderen sah, wie sie herauskamen aus dem Weltmeer. Dann blickt Daniel empor zum Himmel und sieht mit den Wolken des Himmels den Sohn des Menschen, der kommt und sein Reich, das Reich Gottes, auf Erden aufrichtet. Das ist der Messias, der Menschensohn. Ein Titel des Messias schon im Alten Testament. Er wird kommen und wird all diese Weltreiche ablösen und ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens an ihre Stelle setzen. Also wir haben hier eine Übersicht über die ganze Weltgeschichte von Babylon bis Rom. Und wir sehen, 2 Bereiche machen schon Europa aus. Eben das griechische Reich, Weltreich, und dann das römische Weltreich. Übrigens, das Kommen des Menschensohnes, das hat eine Parallele im Traum von Daniel 2. Das habe ich noch nicht gesagt. Schließlich sah nämlich Nebukadnezar, wie ein Stein sich aus dem Felsmassiv ohne menschliche Vermittlung löste. Der stürzte herab, schlug an die Füße und zertrümmerte das ganze Bild. Und dann wurde dieser Stein ein großer Berg, der die ganze Erde erfüllte. Und Daniel erklärt, das ist das Reich Gottes. Dass eben das letzte Reich Europa zerstören wird und an seine Stelle treten wird als Weltreich mit Frieden und Gerechtigkeit. Aber das ganze Bild wird dann zertrümmert, nicht nur die Füße. Und so werden alle Überreste auch der anderen Reiche, die noch bis in die Endzeit bleiben sollen, werden dann auch endgültig vernichtet werden. Diese Parallele Daniel 2, Daniel 7 ist sehr interessant. Und zwar, weil die Weltreiche in Daniel 2 dargestellt werden als ein Mensch. Das heißt, eine menschliche Statue. Ohne Seele. Ja, aber ein Mensch. Und in Daniel 7, da sind sie gefräßige Bestien. Nun, da kann man ein Grundprinzip daraus ableiten. Gottes Plan war, dass die Völker dieser Welt und die Weltpolitik beherrschenden Völker, die sollten menschliche Grundzüge darstellen. Das, was richtig human ist. Und zwar nicht so, was die Humanisten meinen, die den Menschen ins Zentrum setzen anstatt Gott. Nein, die Absicht Gottes war, der Mensch sollte ja erschaffen im Bilde Gottes, etwas von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit hier auf Erden darstellen. Und das war die Aufgabe dieser Völker, aber sie waren wie eine seelenlose Statue. Also ihr Auftrag wäre gewesen, human zu herrschen, aber sie waren in Tat und Wahrheit blutrünstige Bestien. Darum ist die ganze Weltgeschichte voll Blut und Tränen. Aber als Gegensatz wird dann eben einmal der Menschensohn kommen. Und wir zeigen, was richtig menschlich ist. Das ist nämlich menschlich in dem Sinn, dass es wird der Jesus ist der vollkommene Mensch nach den Gedanken Gottes. Der genau das lebte und das genau das ist, was Gott sich vorstellt, wie ein Mensch sein sollte. Also, wir fassen zusammen. Die Zeiten der Nationen umfassen diese 4 Weltreiche von Babylon bis Rom. Erstens Babylon, zweitens Medo-Persien, drittens Griechenland, viertens Rom. Das muss jeder Christ auswendig können. Und dann kommt das Reich Gottes, das tausendjährige Friedensreich. Aber wir sehen auch in dieser Geschichte, wie eben Europa eine sehr bedeutende Rolle spielt, schon alttestamentlich, mit Griechenland und Rom. Nun gehen wir vom Buch Daniel in die Offenbarung rüber. Denn im Buch der Offenbarung, geschrieben zur Zeit des Römischen Reiches, im Jahr 95 etwa, da sah der Seher von Patmos noch einmal das vierte Reich von, das vierte Tier von Daniel. Diese Bestie mit 10 Hörnern. Und dann wurde ihm erklärt, Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird erklärt, das Römische Reich wird drei Phasen kennen. A, es war. B, ist nicht. C, es wird heraufsteigen. Es ist ausgedrückt nach den Zeiten der Grammatik, die hier absolut genommen worden sind. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, aber es ist doch eigenartig, warum steht das Tier war und dabei das Römische Reich existierte ja zur Zeit von Johannes. Ja, aber diese Ausdrucksweise hat eben eine ganz besondere Bedeutung. Die Offenbarung macht deutlich, dass das Römische Reich sich selber vergöttert, an die Stelle Gottes setzt. Und wir wissen, dass viele römischen Kaiser sich selber als Götter betrachteten und anbeten ließen. Nun, in der Offenbarung wird Gott genannt, der da ist und der da war und der da kommt. Offenbarung 1, Vers 4 zum Beispiel. Jetzt ist das eine Ironie. Was ist das für ein Gott, der war, nicht ist? Ein Gott, der aufhört zu existieren, ist gar kein Gott. Gut, aber dann steht ja wenigstens, wird heraufsteigen, entsprechend der da kommt. Aber der Satz geht gleich weiter und ins Verderben gehen. Also, das ist ein besonderer Grund, warum dass die Zeiten hier so absolut genommen werden. Drei Phasen für das Römische Reich. Nun, wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich. Und das war kein Märchen, sondern Geschichte. Und unter Kaiser Augustus wurde schließlich der Herr Jesus geboren in Bethlehem. Der Messias kam zum ersten Mal. Aber dann haben wir gelernt, 476 nach Christus drangen die Barbaren aus dem Norden und aus dem Osten, aus Deutschland und so, drangen ein ins weströmische Reich und haben begonnen, unabhängige Königreiche zu bilden. Und dadurch wurde Westrom, das weströmische Reich, von innen her aufgesplittert und ging damit unter. Aber im Osten ging das Römische Reich weiter. Ostrom blieb. Natürlich, es schrumpfte, aber es blieb bis 1453. Und dann, unter dem Ansturm der Türken damals, brach das Römische Reich zusammen. Wenn man nach Istanbul geht, wird man mit dieser Zahl 1453 immer wieder konfrontiert. Überall. Und man sieht auch die Ruinen, die zurückgehen auf die Eroberung von Byzanz durch die Muslime. Und die Hagia Sophia, diese Riesenkirche, wurde dann in eine Moschee umgewandelt. Alles spricht davon, von dem Sieg des Islam über das christianisierte Oströmische Reich. Ich war einmal auf dem Markt in Istanbul, da habe ich so ein bisschen umgesehen. Und da habe ich einen Mann gesehen in einem T-Shirt. Nur auf dem Rücken stand etwas. Vier Zahlen. 1, 4, 5, 3. Aber das war eben nicht das Ende des Römischen Reiches. Im Westen, um 800 schon, hat Karl der Große große Teile wieder rehabilitiert als das heilige römische Reich. Das setzte sich dann fort über die Ottonen. Später nannte man es auch das heilig römische Reich deutscher Nation. Und das hielt über Jahrhunderte große Teile von Europa zusammen. Aber dann 1806 hat Kaiser Franz die Krone des heilig römischen Reiches deutscher Nation selbstständig abgelegt. Und da war es am Ende. Aber 2 Jahre zuvor hat Napoleon dem Papst die Krone aus der Hand genommen. Damit wollte er sagen, ich unterstelle mich nicht dem Vatikan. Und hat sich selber gekrönt. Und er sah sich als römischen Kaiser. Und das wurde auch deutlich durch seine Eroberungsfeldzüge bis nach Russland, in denen unzählige Menschen ums Leben gekommen sind. Aber dann 1813 in der Schlacht von Leipzig war das Schicksal Napoleons besiegelt. Und schon im nächsten Jahr hat das französische Parlament ihn auf die Seite gestellt. Und nun gab es kein römisches Reich mehr. 19. Jahrhundert, das war die Zeit des Nationalismus. Jeder war stolz, ich bin Ungare. Ich bin ungarisch oder ich bin deutsch, ich bin Schweizer. Ist ja auch was. Und ich bin Franzose und so weiter. Also der Nationalismus wurde sehr betont. Und das hat sich übrigens auch in der Kunst ausgewirkt. Ich war, Franz Liszt hat die ungarischen Rhapsodien komponiert oder Sarasate, diese wunderschönen Zigeunerweisen für Violine und Orchester. Und dann viele Stücke, die eben etwas Nationalstolz künstlerisch darstellen sollten. Aber dieser Nationalismus war eben sehr gefährlich für Europa. Europa hat sich innerlich so zersetzt. Und diese Zersetzung führte letztlich zum Ersten Weltkrieg 1914. Bis 18, mit etwa 20 Millionen Toten. Das erste Mal wurden Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Ganz schrecklich. Und man sagte nach dem Krieg, nie mehr so etwas. Und schon ein paar Jahre später, der Zweite Weltkrieg mit etwa 60 Millionen Toten. Und zum ersten Mal wurden Atombomben eingesetzt. Europa war 1945 am Boden zerstört. Und jetzt versteht man, warum manche denken, Nationalismus, das ist etwas ganz Schlechtes. Ja? Ja, und im Jahr darauf kam Winston Churchill nach Zürich und hat an der Uni diese berühmte Rede gehalten, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als, dass 300 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch ernten und Recht statt Unrecht tun. Und so weiter, noch mehr gesagt. Kann nicht alles auswendig. Und dann in den 50er Jahren wurde klar, man hat das verstanden. 6 Nationen rückten zusammen und bildeten die EGKS, schlossen die römischen Verträge 1957. Und diese Entwicklung ging weiter. Europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, später Europäische Gemeinschaft. Das wollte zeigen, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht um mehr. Und das hat sich weiterentwickelt bis hin zur EU, Europäische Union. Und man kann sich fragen, was ist denn das, was sich da bildet? Nun, das haben die Europavisionäre schon längst beantwortet, die an diesem neuen Konstrukt schon vor Jahrzehnten gearbeitet haben. Übrigens schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Europavisionäre. Emil Luss schrieb in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Der hat verstanden, was da geschieht, was geschehen soll. Und einer unserer Staatssekretäre, Dr. Franz Blankart, noch bis vor ein paar Jahren im Amt, der hat als Europabefürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, hat er einmal gesagt, im Blick auf das neue Europa, ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Nun, das ist diese Phase C, wird heraufsteigen. Aber man kann fast Hühnerhaut bekommen, wenn man den Text genau liest. Wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Griechisch Abyssos. Der Abgrund, der Bodenlose. In Römer 10 wird dieses Wort verwendet für das Totenreich. Und wörtlich, nach dem Zweiten Weltkrieg stieg das neue Europa aus der Asche des schrecklichsten Krieges der ganzen Menschheitsgeschichte empor. Kam wirklich aus dem Abgrund herauf und wird schließlich ins Verderben gehen, wenn der Herr Jesus kommen wird und Europa richten wird. Was uns die Offenbarung ausführlich beschreibt. Und sie beschreibt auch, wie dann in der letzten Phase eine Diktatur kommen wird von schrecklichster und widergöttlichster Art und Weise, so dass Hitler nur ein Vorgeschmack war auf diesen Mann, diesen starken Mann, der kommen wird, um all die Probleme Europas, die sie eben in Kommissionen und Gremien nicht lösen können, schnell und unbürokratisch zu lösen. Ich mag mich erinnern, schon in meiner Jugendzeit, ein Biologielehrer, so ein alter, ehrwürdiger Mann war das, der, ich kam gut aus mit ihm, obwohl er Evolutionist war. Und der hat uns gesagt, was wir brauchen, ist ein starker Mann für Europa. Alle waren entsetzt, aber der Mann hat das schon damals so gesagt, das brauchen wir. Ja, und das wird auch kommen. Aber dann wird der Herr Jesus kommen und wird einen Abschluss setzen über diese Geschichte Europas, in der das Evangelium eine so gewaltige Bedeutung und formende Bedeutung erlangt hatte, aber schließlich von der Masse schmählich verworfen worden ist. Aber wir gehen jetzt nochmals zurück in die Zeit vor 2000 Jahren, als das Evangelium nach Europa kam. Der Herr Jesus wurde, wie gesagt, in Bethlehem geboren, am Knotenpunkt von Europa, Asien und Afrika. Und dann, nachdem die Masse seines Volkes ihn verworfen hatte, sollte das Evangelium ausgehen. Am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 10, als die Gemeinde entstand, da waren Juden aus Rom auf Besuch in Jerusalem. Und da kamen ja 3000 Menschen zum Glauben. Und so konnten solche wieder zurückkehren nach Europa und das Evangelium bringen. Die Gemeinde in Rom entstand ja nicht durch den Apostel Paulus. Das sagt der Paulus im Römerbrief. Und er sagt, er möchte Rom auch dienen. Aber es macht mir ganz klar, als er den Römerbrief geschrieben hatte, noch nie Rom besucht. Später kam er dann nach Rom. Es waren auch Juden da aus Kreta, Apostelgeschichte 2, Vers 10. Und später, nach der Verfolgung der Christen, nach der Ermordung von Stephanus, gingen Jünger aus Jerusalem nach Zypern hinüber, um das Evangelium zu verbreiten. Apostelgeschichte 11, 19. Da kam es schon nach Europa. Und dann später, auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, 4 bis 12, kommt Paulus auch nach Zypern und bringt die frohe Botschaft so nach Europa. Auf der zweiten Missionsreise kommt er dann aufs europäische Festland. Er geht nach Philippi. Das war ja ein ganz entscheidender Punkt. Paulus wusste zuerst nicht recht, wohin will der Herr uns führen. Er ging in unterschiedlicher Richtung in der heutigen Türkei. Und dann kam dieser Traum des Nachts. Er sah einen mazedonischen Mann, der rief, komm herüber und hilf uns. Und Paulus war sich nicht im Klaren, was bedeutete dieser Traum etwas oder nicht. Und er hat dann mit seinen Freunden gesprochen und sie kamen zum Schluss, dass der Herr uns gerufen hatte. Und dann kam er nach Philippi. Wir kennen die Geschichte, wie die Lydia, die Purpurkrämerin, zum Glauben kam und auch der Gefängniswärter dort. Und Lukas hat dann die Gemeinde dort aufgebaut. Er blieb dort längere Zeit. Paulus ging weiter nach Thessaloniki, dann nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. So hat er das Evangelium in Großstädten ausgebreitet. Und seine Strategie war zuerst die Ballungszentren. Er ging nicht ins Hinterland. Zuerst die großen Ballungszentren. Und dann sollten die Leute, die da zum Glauben kommen, dann das Hinterland evangelisieren. Und darum nannte man eben die Leute auf dem Hinterland die Pagani, die Heiden. Das waren die auf der Heide, die noch nichts gehört hatten vom Evangelium. Auf der dritten Missionsreise kommt Paulus nach Mazedonien, nach Griechenland. Auf der vierten Missionsreise, alles in der Apostelgeschichte beschrieben, kommt er nach Rom und gibt Zeugnis vor dem Kaiser von Rom, vor Nero. Und er hatte auch den Wunsch, nach Spanien zu gehen. Und das sagt er ausdrücklich in Römer 15, 23 und 28. Er möchte dann nach Rom auch Spanien erreichen, den westlichsten Punkt Europas. Und tatsächlich aus der frühchristlichen Literatur wissen wir, dass Paulus nach seiner ersten Gefangenschaft in Rom wieder frei wurde und er kam wirklich bis nach Spanien. Er war dann auch in Nikopolis, Titus 3, Vers 12. Der Titusbrief wurde eben nach der Gefangenschaft in Rom, nach den vier Missionsreisen in der Apostelgeschichte geschrieben. Und das erklärt, warum er da in Nikopolis überwintern konnte. Nikopolis spielt keine Rolle in der Apostelgeschichte. In 2. Timotheus 4, Vers 10 schreibt Paulus aus seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, die ihn schließlich zur Enthauptung durch Schwert führte, zum Martyrium. Da schreibt er, Titus ist nach Dalmatien gegangen. Wo ist Dalmatien? Das ist natürlich im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Also Titus hat auch in der frühesten Zeit eben das Gebiet von Jugoslawien, Teile davon, evangelisiert. Und aus der frühchristlichen Literatur wissen wir, dass auch Petrus und Markus nach Rom kamen und dort gewirkt haben. Das sind so einige Lichter auf die frühe Missionierung Europas, aber es gab natürlich noch viele unbekannte Namen. Zum Beispiel, ich war auf der Insel Sizilien. Und zwar ist das ganz interessant, wenn man nach Siracusa geht. Dort gibt es einen kleinen Überrest einer Kirche aus den Jahren etwa zwischen 50 und 60 nach Christus. Das ist die früheste Spur des Christentums in Siracusa. Das ist eine Gemeinde, die ist entstanden nicht durch den Apostel Paulus. Und da sehen wir, da sind viele andere sind gegangen und haben Europa missioniert. In der Schweiz merkt man die ersten Spuren des Christentums, zum Beispiel in Avenches, in Aventicum. Plötzlich sieht man beim Graben, oh, die Toten werden nicht mehr verbrannt, sondern bestattet. Wusste man, jetzt ist das Christentum gekommen, wo man vor dem Körper eine Hochachtung hat und das nicht einfach verbrennt, weil man weiß, dieser Körper wird von Gott wieder auferweckt werden. Also wie gesagt, Paulus hat Großes gewirkt in Europa, aber nicht er allein. Auch andere haben die frohe Botschaft nach Europa gebracht und so vielen, die warteten auf diese frohe Botschaft, eben Hoffnung gebracht. Genauso wie das Jesaja sagt, die Iyim werden auf die Rettung des Herrn harren. Und tatsächlich vor 2000 Jahren gab es im Römischen Reich viele, viele Menschen, die hatten wirklich die Nase voll von diesen unmoralischen, beschränkten Göttern wie Zeus und Apollos und Athene und so weiter. Die sehnten sich nach einem ewigen, unendlichen, persönlichen Gott, der heilig und gerecht ist, der Liebe ist in seinem Wesen. Und darum hat das Evangelium so unglaubliche Auswirkungen gehabt in kürzester Zeit in Europa. Aber das Evangelium ist auch auf Widerstand geprallt. Da waren verschiedene Bollwerke, die Götterwelt der Griechen und Römer, der Kaiserkult, Der allgemein verbreitete Okkultismus und die Esoterik, religiöser Pluralismus. Ach, man muss doch nicht so stur sein und sagen, ich bin Christ und man kann dem Kaiser nicht opfern. Man kann das zusammen, man kann jede Religion wählen, die man will. Man muss einfach noch ein bisschen opfern für den Kaiser. Und es gab viele, die haben die römische Religion gehabt und daneben waren sie noch Mitglied in einem Geheimbund, wo zum Beispiel Isis und Osiris verehrt wurden aus Ägypten. Kein Problem, die konnten mehr als eine Religion nebeneinander haben. Und man verstand das nicht, wieso sind die so stur? Die sagen nur ein Gott und niemand sonst. Das war auch ein Widerstand an die Philosophie der Griechen und Römer, die heidnische Unmoral und Perversion, aber auch diese Welt der Grausamkeit. Abtreibung war verbreitet, Kindstötung, Kindsaussetzung, diese abscheulichen Gladiatorenspiele, wo man das Volk unterhielt, Brot mit Brot und Spiel, damit sie so schön untertänig sind. Ja? Da kann man die Parallele heute sehen zur ganzen Filmwelt, wo Brutalität unterhaltungswert ist. Aber das sind Widerstände gegen das Evangelium. Da war zum Beispiel besonders zu erwähnen die Athen als Hochburg der Philosophie. Und wir sehen, wie Paulus das Evangelium in eine solche Welt gebracht hat, in Apostelgeschichte 17. Es war eben nicht unmöglich, diese Mauern konnten durchbrochen werden. Oder Korinth war die Hochburg der Unmoral und Perversion. Die ganze alte Welt war pervers, aber Korinth war das Allerschlimmste. Und gerade dort hat Paulus mehrere Jahre gewirkt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Viele waren sehr schwierig. Also es ist nicht so, wenn man sich bekehrt, dass alle Leute dann einfach werden. Aber das ist kein Hindernis, um eine Gemeinde zu gründen, wenn man schwierige Leute hat. Und die Korintherbriefe zeigen, wie man eben dann arbeiten muss und wie da wirklich Fortschritte möglich sind. Ja, Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, es gibt ein Geheimnis, das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Natürlich, das Evangelium sollte sich ausbreiten und hat ja eine Macht, die auch die Gesellschaft veränderte. Die Moral, die Ethik veränderte. Aber Paulus sagt, da ist die Gesetzlosigkeit, die ist am Wirken, gleichzeitig. Und diese Gesetzlosigkeit wird sich immer mehr ausbreiten und schließlich einen Höhepunkt erreichen, wenn der Antichrist kommt. Und wenn dann der Herr Jesus erscheint, in Macht und Herrlichkeit wieder den Antichristen vernichten. Und so haben wir hier die Erklärung, warum Europa zwar durch das Evangelium geprägt wurde 2000 Jahre, aber gleichzeitig von Anfang an kam das Böse hinein und hat sich in der Kirche festgesetzt und immer mehr ausgebreitet, bis schließlich noch vor der Entrückung der große Abfall kommen sollte. Und in dieser Zeit stehen wir. Millionen sind abgefallen vom Christentum, haben sich abgewendet. Das ist dieser große Abfall von 2. Thessalonicher 3, der schließlich führt zum Kommen des Antichristen. Aber macht 2. Thessalonicher 2 deutlich, vorher, bevor der Antichrist kommt, wird die Entrückung stattfinden. Denn der Heilige Geist, der auch während diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte in Europa immer wieder das Böse zurückgedrängt hat, als Kraft in der Gemeinde, der da zurückhält, wird weggehen und dann kann der Gesetzlose frei erscheinen und kommen. Dann kommt die große Drangsal und schließlich das Kommen des Herrn Jesus. Aber wir sehen, dieser große Abfall steht sehr eng in Verbindung mit der Geschichte Europas. Und Paulus sagt, in der Endzeit wird eben das Heidentum wieder richtig aufkommen in der Christenheit. 2. Timotheus 3, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere oder gefährliche Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, man kann übersetzen arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Oder man kann übersetzen gottlos, frevelhaft, greuelvoll. Ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, das heißt ohne Selbstbeherrschung, grausam oder brutal, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, das heißt auch roh, wild, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Und schließlich noch das Urteil von 2. Petrus 3, Vers 17. Petrus spricht über die Endzeit, und zwar aus dem Gefängnis in Rom, vor seiner Kreuzigung. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Das Wort ruchlos auf Griechisch Athesmos bedeutet Gesetzesverächter, Gesetzeswidriger, Sittenwidriger, Gesetzloser, Ungerechter. Und wenn man denkt an all diese Unmoral seit den 60er Jahren mit Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, steigende Gewaltbereitschaft, Abtreibung, Gottlosigkeit, Okkultismus, Drogenmissbrauch und steigende Kriminalität, dann weiß man, was das heißt. Ruchlose. Athesmos. Nochmals. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Gesetzeswidrigen oder der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Ja, da werden wir aufgerufen, wenn wir einerseits sehen diesen Abfall, diesen Irrwahn, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mitgerissen werden. Wir sind alle in der Gefahr, mitgerissen zu werden. Aber ganz positiv endet der Brief: Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so dürfen wir, wie Jesaja 42 sagt, noch heute das neue Lied singen hier auf den Iyim.
Ja. Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Europa im Alten und im Neuen Testament.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.